Bevor Markus jetzt dann gleich predigt, würde ich gerne den Text noch vorlesen. Den finden wir in Markus Evangelium Kapitel 16, die ersten 14 Verse. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kommen sehr früh am ersten Wochentag zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sprachen zueinander: Wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. Er aber spricht zu ihnen: Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden. Er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen, und sie sagten niemanden etwas, denn sie fürchteten sich. Als er aber früh am ersten Wochentag auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Die ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, und trauerten und weinten. Und als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Danach aber offenbarte er sich zweien von ihnen in anderer Gestalt unterwegs, als sie aufs Land gingen. Und jene gingen hin und verkündeten es den übrigen. Auch jenen glaubten sie nicht. Nachher offenbarte er sich den 11 selbst, als sie zu Tisch lagen, und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten.
Moin, schön, dass du eingeschaltet hast, heute zu der Osterpredigt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie könnte man sich ja denken, ja, Ostern passt jetzt irgendwie gar nicht. So mitten in die Krise rein, das größte Fest der Hoffnung von Christen, irgendwie jetzt feiern, passt das so richtig? Und weißt du was? Ich glaube, das passt total. Wir wollen uns ein bisschen hineinversetzen in das, was in der Karwoche passiert ist. Also das, was hinter uns in dieser Woche jetzt vor uns schon passiert ist. Und zwar waren die Jünger genau in der gleichen Krise, oder vielleicht sogar einer viel stärkeren Krise, als die wir jetzt haben. Und ich will jetzt erzählen, warum. Ihr müsst euch ein bisschen hineinversetzen. Letzten Sonntag, an Palmsonntag, sind die Jünger mit Jesus vor 2000 Jahren nach Jerusalem eingezogen. Und ihre Hoffnung wurde jetzt immer mehr größer, dass es jetzt richtig losgeht, dass Jesus jetzt der Retter, der Messias, eingeht in Jerusalem und dann vielleicht zum König wird, dass er die Juden von der Besatzungsmacht befreit. Und das alles haben die Jünger gehofft. Und sie waren wahrscheinlich breiter Brust nach Jerusalem eingezogen. Jesus ritt ein. Die Leute haben ihn gefeiert als den kommenden Messias. Das heißt, den Retter, den erwarteten Befreier. Und sie haben sich das so vorgestellt, dass Jesus halt kommt wirklich und ihnen diese neue Hoffnung schenkt und sie regieren wird. Und darauf haben die Jünger sich eingestellt. Also alles happy clappy, aber dann passiert eine Krise nach der anderen. Jesus kommt nach Jerusalem und kommt in den Tempel und wühlt da alles auf, weil er sagt, das geht so nicht weiter, was ihr hier macht im Tempel. Und dann kommen immer mehr Probleme auf. Jesus kommt unter Druck und die ganzen Jünger, weil die Schriftgelehrten und die Pharisäer ihn gefangen nehmen wollen. Das Passafest steht nämlich an und Jesus spricht Gerichtsworte über Jerusalem. Und dann ist eigentlich das schön feierliche Passa mal am grünen Donnerstag und irgendwie sollte die Stimmung eigentlich total fröhlich sein, weil die Juden gefeiert haben, dass die Israeliten damals aus Ägypten befreit wurden. Aber irgendwie ist total die drückende Stimmung. Negative Nachrichten überschlagen sich. Jesus sagt, es wird ihn jemand verraten, er wird gefangen genommen werden. Und irgendwie merkst du richtig, dass die Jünger in so eine Krise kommen. Was passiert jetzt? Was ist jetzt los? Das verstehen wir gar nicht. Warum, Jesus? Das wird bestimmt nicht passieren. Und dann sagen sie noch, ja, wir werden immer dranbleiben, wir werden immer bei dir bleiben, egal was passiert. Und dann kommen sie in diesen Garten Gethsemane und Jesus betet und sie schlafen schon ein vor Traurigkeit. Diese Krise, diese Traurigkeit, dass sie nicht wissen, was jetzt passiert, was jetzt los ist, übermannt sie total. Dass sie so richtig in sich zusammenfallen irgendwie und nicht wissen, was jetzt passiert und total abschotten und ihr Herz von Traurigkeit befallen wird. Und dann wird Jesus tatsächlich gefangen genommen und er wird ans Kreuz geführt. Und die Jünger fliehen, die Jünger trauern, aber können das alles nicht mehr ertragen, haben auch Angst, weil klar wird, wenn Jesus verurteilt wird, dann sind wir eventuell als Anhänger von ihm auch dran. Und sie verlieren sich in Angst und Traurigkeit und darin verharren sie auch. Und das ist eigentlich die Situation, in der sie am Sonntagmorgen sind. Genau jetzt, wo du die Predigt schaust, sind sie in der größten Krise, in der sie je waren. Und diese negativen Nachrichten überschatten all das, was sie erhofft und erwartet hatten. Und vielleicht geht es dir auch so, dass als diese Krise mit Corona kam, du in diese negativen Nachrichten richtig reingesogen wurdest. Jedenfalls war das bei mir und meiner Familie so. Eins nach dem anderen hat sich irgendwie plötzlich verändert. Man hat sich gefreut auf Veranstaltungen, man hatte eine Struktur, die Kinder sind zum Kindergarten gegangen und alles lief eigentlich und plötzlich kommt so ein Verbot von Treffen. Kindergarten fällt weg, die ganze Struktur fällt weg, Veranstaltungen, auf die man sich gefreut hat, fallen weg. Der Rhythmus des Alltags geht kaputt und vielleicht geht es dir auch so, dass du voll reingezogen wurdest in so eine negative Spirale. Und bei uns war das so total spannend. Plötzlich haben wir uns auch nur noch mit diesen Nachrichten beschäftigt. Wir haben jeden Abend Tagesschau geschaut, was wir eigentlich nie machen. Wir haben eigentlich gar kein Free-TV, aber jeden Abend haben wir reingeschaut und ständig drehte sich in unseren Gedanken alles darum, wie wird das jetzt, was kommt jetzt noch, was sind jetzt noch für Probleme, die vielleicht dazukommen. Und genau das passiert auch bei den Jüngern. Und was jetzt die Folge ist, was in unserem Text beschrieben wird, hier in Markus 16, ist, dass Jesus aufersteht, aber die Jünger davon gar nichts mitbekommen. Die Jünger sind für die gute Nachricht überhaupt nicht mehr offen. Die sind so zu voller Trauer und voller Angst, dass sie gar nicht glauben können, dass Jesus auferstanden ist. Sie sind also gar nicht mehr offen für gute Nachrichten, sondern sie sind gefangen in ihren negativen Nachrichten. Und genau deswegen können sie nicht glauben, als die Frau, als Maria, dann zu ihnen geht und davon berichtet. Wir lesen in Markus 16, Vers 10 bis 11, da ging sie, also Maria, hin und verkündigte es den Jüngern, die mit ihm gewesen waren. Also sind die 12 Jünger, die da trauerten und weinten. Und als jene es hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Sie konnten also gar nicht mehr glauben, was Jesus ihnen aber eigentlich vorher versprochen hatte. Sie waren so zu, dass sie gar nicht mehr gesehen haben, was Jesus ihnen eigentlich schon versprochen hatte. Er hatte das alles angekündigt, aber sie konnten das gar nicht mehr sehen. Sie konnten darüber gar nicht mehr nachdenken. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, das uns gerade in unserer Gesellschaft ereilt. Die negativen Nachrichten lähmen uns. Krisen können richtig krank machen. Krisen können richtig so eine Mauer vor unser geistiges Auge bringen und uns irgendwie lähmen. Und genau darin sehen wir den Unterschied zwischen den Jüngern und den Frauen. Wir wollen das mal gegenüberstellen hier in dieser Tabelle. Die Jünger laufen in der Krise weg von Jesus. Sie entfernen sich von ihm. Sie sind voller Frust und Trauer und Angst. Sie schlafen ein vor Traurigkeit. Sie werden schwermütig. Und sie stecken letztendlich fest in dieser Traurigkeit. Die Frauen hingegen, von denen hier berichtet wird, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, die sind bei allen Sachen dabei geblieben. Sowohl beim Kreuz schauen sie noch von Ferne zu, bei der Grablegung sind sie übrigens auch dabei, die Jünger nicht, und am Sonntagmorgen werden sie aktiv. Schon vorher kaufen sie Salböl ein. Und sie überlegen sich, was können wir jetzt in dieser Krise noch tun? Was können wir jetzt tun? Natürlich sind sie auch traurig, sie trauern auch, aber sie bleiben darin nicht stecken, sondern sie werden aktiv und tun was Sinnvolles. Und ich glaube, das ist das, wo es diesen Unterschied gibt zwischen den Frauen und zu den Jüngern. Wo wir von den Frauen wirklich lernen können in dieser Geschichte, wie wir in Krisen umgehen können, in dieser Krise, in der wir auch gerade sind. Dass wir nah an Jesus bleiben, dass wir dranbleiben, auch wenn wir nicht wissen, was gerade passiert, und dass wir aktiv werden und überlegen, was können wir jetzt Sinnvolles tun? Craig Rochelle sagt mal, jede Krise bringt unerwartete Probleme, aber jede große Krise schafft auch Möglichkeiten, die nie da gewesen sind, die wir nie geglaubt oder nie gedacht hätten oder die wir nie im Blick hatten. Das heißt, jede Krise kann entweder krank machen oder kreativ. Jede Krise kann total krank machen oder kreativ. Und vielleicht müssen wir uns einfach mal überlegen, was möchte Gott jetzt in dieser Krise von uns? Vielleicht den Blick zu ändern und zu sagen, Gott, diese Krise hast du geschenkt, was kann ich jetzt draus machen? Und ich bin so froh, dass wir nach anderthalb Wochen, wo uns diese Krise als Familie so runtergezogen hat, dann diesen Change, diesen Wechsel in unserem Blick bekommen haben und überlegt haben, was möchte Gott jetzt eigentlich mit dieser Krise? Die Arbeit wurde nämlich eigentlich viel mehr und die Kinder waren zu Hause. Und die Struktur fiel weg und das hat uns irgendwie total belastet, mit den negativen Nachrichten vermischt, hat uns das total runtergezogen. Und dann haben wir überlegt, okay, was möchte Gott jetzt eigentlich von dieser Krise und was können wir noch tun, um an ihm dran zu bleiben? Und ich bin total froh, dass wir auf der Arbeit Möglichkeiten entwickelt haben, dass wir Webinare für uns entdeckt haben, wo wir 50 Jugendmitarbeiter in ganz Deutschland erreicht haben, obwohl es Webinare schon vor der Krise gab und man sie nie gemacht hat, jetzt zu sehen, was das für eine Möglichkeit ist und wie genial das geklappt hat. Wir haben super gutes Feedback bekommen. Als Familie, eine Möglichkeit, die wir entdeckt haben, haben wir Familienandachten eingebaut. Am Samstagmorgen, weil ich nicht mehr weg bin, irgendwie über Wochenenden, kann ich nicht mehr zu irgendwelchen Events fahren. Und wir haben Familienandachten eingebaut. Wir haben das geistliche Leben in dieser Zeit mit den Kindern vertieft, wo sie eben viel zu Hause sind und wir auch. Wir haben eine Struktur eingebaut, die uns hilft, so einen gewissen Rhythmus am Tag zu haben, wo die Kinder erwarten können, was jetzt dran ist und einfach nicht so im luftleeren Raum hängen und nicht so die Decke auf den Kopf fällt. Wir haben Möglichkeiten gesucht, was können wir jetzt mit den Kindern machen, wie können wir uns auch abwechseln als Elternteilen. Und so, haben wir verschiedene Möglichkeiten gesehen irgendwie und von Gott bekommen, diese Krise zu nutzen. Ich habe von einem Freund gehört, der jetzt viel intensivere Telefongespräche führt. Seitdem irgendwie er sich mit keinem mehr treffen kann, sind diese Gespräche viel deeper geworden, also viel tiefer. Man hat sich angefangen, über geistliche Themen zu unterhalten, gemeinsam über Telefon Bibel zu lesen und all solche Möglichkeiten sind vielleicht genau jetzt dran. Was sind die Möglichkeiten, die du tun kannst, trotz der Krise oder gerade in der Krise? Krisen können kaputt machen oder kreativ. Aber ich glaube, dass die Jünger noch etwas viel Größeres lernen sollten. Jesus schenkt immer wieder Krisen in unserem Leben. Und er hat auch immer wieder bei den Jüngern Krisen zugelassen. Ich erinnere mich zum Beispiel immer an, wenn ich das vergleiche mit der Auferstehung jetzt oder mit dieser Zeit, mit dieser Phase, in der die Jünger jetzt sind, an diese Begebenheit auf dem See, wo Jesus sie bewusst in diesen Sturm ihres Lebens reinkommen lässt, um sie worauf zu bringen, dass sie sich an ihn wenden. Dass sie merken, auf dem Terrain, wo sie sonst immer die Kontrolle haben, in ihrem Metier, in ihrem Beruf des Fischerseins, waren sie völlig vertraut mit dem auf dem See sein und mit den Situationen umgehen. Und Jesus lässt sie bewusst in diese Krise reinkommen. Warum? Jesus schenkt immer wieder bewusst Krisen, damit wir merken, wir haben nicht alles selbst im Griff, sondern wir müssen unsere Hoffnung auf ihn setzen, statt auf die von uns geschaffenen Möglichkeiten, auf seine Möglichkeiten setzen. Also Gott schenkt immer wieder Krisen, um den Blick auf ihn zu lenken. Weil wir, glaube ich, immer wieder denken, wir haben alles im Griff und gerade in unserer westlichen Welt, dass uns so ein kleiner Virus so alles durcheinander bringen kann, wo wir doch so viel Sicherheiten geschaffen haben, wo wir so ein tolles Gesundheitssystem haben, wo wir so viel Versicherungen haben, wo wir so abgesichert sind, finanziell und wo wir so viel uns aufbauen können, so ein kleiner Virus kann irgendwie alles durcheinander bringen. Warum lässt Gott sowas zu? Krisen kommen immer wieder im persönlichen Leben, aber auch in der Nation, weil Gott anklopfen will und sagen will, verlass dich nicht auf dich selbst, sondern glaube, dass ich alles in der Hand habe und dass ich alles gut machen kann. In Jeremia 29, Vers 11 erklärt Gott damals schon dem Volk Israel, den Gläubigen, warum er gewisse Sachen zulässt. Und er schreibt, denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht Jahwe. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Gott will also Gutes mit uns. Gott will nur das Beste für uns. Und daran halte ich mich fest. Und das ist begründete Hoffnung. Aber diesen Blick, den verlieren wir immer wieder, wenn wir uns nicht daran erinnern, wenn wir nicht glauben, dass Gott das Beste für uns wirklich im Sinn hat. Jesus hatte auch den Jüngern vorausgesagt, ich habe es schon erwähnt, dass er leiden und sterben wird, aber dass er am dritten Tag auferstehen wird. Nur, es passiert etwas mit unserem Herzen. Und deswegen schallt Jesus auch nachher oder rügt Jesus nachher auch diesen Unglauben der Jünger. Es passiert nämlich eine zweite Begebenheit und die lesen wir ab Vers 12, wo Jesus nochmal zwei weiteren Leuten begegnet, statt den Jüngern zu begegnen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist in unserem Text, aber ist doch interessant, oder? Dass Jesus erst den Frauen begegnet als der Auferstandene und dann nochmal zwei anderen Jüngern, die uns gar nicht bekannt sind mit Namen. Warum macht er das? Und dann erst den Zwölfen, ja, den Kernjüngern quasi. Und wir werden jetzt lesen, warum er das tut und was das mit unserem Unglauben und mit unserer Herzenshärtigkeit zu tun hat. Ab Vers 12 begegnet Jesus dann den zwei anderen von ihnen, als sie übers Land gingen. Und dann Vers 13. Und jene gingen hin, also die zwei Jünger, und verkündeten es den übrigen, auch jenen glaubten sie nicht. Und nachher erst offenbart er sich den 11 Aposteln selbst, als sie zu Tisch lagen, und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen haben, nicht geglaubt haben. Jesus zeigt sich bewusst erst anderen, die dann zu den 12 Jüngern gehen, die dann aber nicht glauben können. Warum? Jesus hatte es ihnen doch eigentlich versprochen. Weil Angst und Traurigkeit ihr Herz so befallen hatte und so besetzt hatte, dass sie ein hartes Herz bekommen haben, statt ein Hoffnungsherz zu haben. Ein hartes Herz grämt sich, verschließt sich vor der Hoffnung, die Jesus für uns hat und wo er immer wieder sagt, ich habe einen guten Plan für dein Leben, aber den kann man dann nicht sehen. Wenn man voller Angst getrieben ist, dann sieht man nur das Negative und dann hat man Angst und kann nicht mehr sehen, dass Gott Positives in unserem Leben für uns vorhat. Und ich habe den Eindruck, diese Angst, die die Jünger hatten, dass sie auch verfolgt würden, dass sie auch gefangen genommen werden könnten, die betrifft auch oder befällt auch uns gerade in Deutschland. Vorsicht ist gut, aber Angst führt zu Argwohn. Ich erlebe das so, ich war letztens mit meiner Familie einkaufen im großen Einkaufscenter und die Sonne schien so, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich werde von der Sonne so richtig gekitzelt und dann kam ich von draußen rein in dieses Einkaufscenter und musste plötzlich, es war gar nicht so voll, es ist ja auch gerade nicht, soll ja auch nicht so voll sein, musste plötzlich richtig laut niesen. Und alle drumherum, ich hatte so den Eindruck, ich werde richtig doll beobachtet und irgendjemand rief von da hinten, Gesundheit! Und ich habe schon Angst gehabt, er hat Danke gesagt, ich dachte, er ruft gleich, Aussatz, Aussatz, der hat Fieber. Ja, kleiner Nerdwitz für die Bible-Nerds, aber ihr versteht, was ich meine, ja? Also so eine Angst führt zu so einem Argwohn plötzlich, so eine Hysterie befällt unsere Gesellschaft, dass man richtig, richtig sich nicht mehr begrüßt, als würde bei einem Moin Moin auf 2 Meter entfernt irgendwie alle rotzen oder so, ja? Als würde das Problem sein. Man begrüßt sich gar nicht mehr. Ich kenne das von Kiel anders. Wir begrüßen uns doch normalerweise, wenn wir uns begegnen. Auch von einem 1,5 Meter Abstand. Da ist eigentlich keine Gefahr zu erwarten. Aber die Angst, die bestimmt gerade unser Denken. Die bestimmt gerade auch unseren Umgang miteinander. Die bestimmt gerade auch unsere Sicht auf unser Umfeld. Und Angst versperrt das Herz vor Hoffnung. Und deswegen redet Jesus hier von Herzenshärtigkeit. Und deswegen legt das Markus-Evangelium hier den Schwerpunkt auf das Thema Glauben und Unglauben. Vielleicht ist euch das aufgefallen, die Geschichte der Auferstehung kommt hier sehr, sehr kurz. Jesus begegnet den Frauen und den zwei Jüngern und davon wird dann gar nicht mehr gesagt. Ja, das war es dann so ungefähr, weil der Schreiber hier auf einen bestimmten Punkt hinaus will. Er will uns sagen, Gott will uns sagen, macht euer Herz auf für die gute Nachricht der Auferstehung. Jesus ist auferstanden, was bedeutet, er hat das Leben im Griff, er hat sogar den Tod im Griff und er hat eine Perspektive für dich und mich. Das Problem ist vielleicht, dass du gar nicht an die Auferstehung glaubst und dass du auch gerade so ein hartes Herz hast. Vielleicht hast du noch im Religionsunterricht gelernt, dass die Auferstehung ja eh so ein erfundenes Märchen ist. Ich möchte dir etwas sagen. Wenn wir uns mal genau hier rein begeben in die Begebenheit, dann macht es überhaupt keinen Sinn, dass die Auferstehung nicht eine historische Tatsache ist. Denn wenn die Jünger dieses Märchen, diese Geschichte erfunden hätten, hätten sie definitiv nicht Frauen als erstes den Auferstandenen sehen lassen. Wenn sie irgendwie gesagt haben, ja, wir schreiben am Ende noch so ein schönes Märchen hinten dran, damit das so nicht so blöd ist, dass unser Messias jetzt gestorben ist, dann hätten sie definitiv nicht Frauen als Zeugen der Auferstehung genommen in ihrer Geschichte. Warum? Weil Frauen damals als Zeugen von Tatsachen gar nichts galten in dieser Zeit. Also sie hätten sicherlich die Geschichte niemals so geschrieben, wäre es nur ein Märchen oder eine Geschichte gewesen. Und wenn wir uns die späteren Ereignisse anschauen, wo die Jünger voller Heiligen Geistes Jesus als Auferstandenen verteidigen und nicht von ihrer Botschaft abweichen und sich sogar foltern und hinrichten lassen, weil sie nicht abrücken von dieser Nachricht, die sie als absolut wahr glaubten und wahr genommen hatten für sich, dass Jesus von Toten auferstanden ist, dann wären sie doch eigentlich bekloppt gewesen. Ja, niemand, der ein Märchen irgendwie versucht zu verbreiten, würde dafür sterben. Sie sind gestorben, weil sie genau wussten, weil es Wahrheit war, weil sie es erlebt haben, dass Jesus auferstanden ist. So vielen Leuten hat sich Jesus gezeigt. Und vielleicht hast du es im Religionsunterricht anders gelernt, dass es nur erfunden ist, aber das ist Quatsch. Beschäftige dich mal mit den historischen Argumenten für die Auferstehung von Jesus. Auch die ganzen Evangeliumsberichte, das sind keine Geschichten, sondern wir wissen mittlerweile, dass Jesus historisch gelebt hat. Darin sind sich alle Historiker einig. Und wenn wir uns diese Berichte mal genau anschauen, sehen wir wirklich, dass es sehr, sehr plausibel und vernünftig ist, zu glauben, dass Jesus auferstanden ist. Und alles andere wäre auch hoffnungslos. Das wäre eine Hoffnung, die es gar nicht gibt. Weil wenn Jesus nicht auferstanden ist, wenn Jesus nicht in ein neues Leben übergegangen ist, wie soll er denn das uns zu einer Auferstehung bringen? Die Frauen erleben also Jesus als den Auferstandenen. Aber die Jünger, so heißt es sogar in Lukas Evangelium, halten das für dummes Geschwätz. Sie machen ihr Herz zu. Und das bedeutet eigentlich, die Frauen haben eine feste Hoffnung, dass Jesus das Leben im Griff hat. Aber jeder andere, der diese Hoffnung nicht hat, der muss sich ja irgendwie in Krisen nur auf sich selbst stützen. Weil wie kann Jesus, wenn er gar nicht lebt, wenn er gar nicht unser Leben im Griff hat, wie kann er dann eingreifen? Da muss man ja nur auf sich selbst vertrauen. Und das führt dazu, dass man Sorgenträger wird. Und die Frauen, die werden hier zu Verkündigern der Hoffnung. Sie haben die Hoffnung erlebt. Sie haben eine begründete Hoffnung. Sie haben den Auferstandenen gesehen und werden zu Hoffnungsträgern, statt bei Sorgenträgern zu bleiben. Und tatsächlich ist es so, dass das Neue Testament sagt, unser Glaube ergibt nur Sinn. Unser Glaube ist nur real und führt nur zur Rettung, zum ewigen Leben, wenn wir an die Auferstehung glauben. Ist ja auch sinnvoll, ist ja auch logisch. In Römer 10, Vers 9 schreibt Paulus, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Ist ja auch logisch. Wenn du mit deinem Mund wirklich bekennst, ich glaube daran, dass Jesus lebt, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann werden wir auch gerettet. Sonst müssten wir ja auch im Grab bleiben mit unserem Körper. Denn jeder weiß, man wird sterben und wird dann wirklich im Grab liegen. Da liegt man, das kann jeder sehen, das ist völlig real. Aber wenn wir auferstehen werden und ein neues Leben bekommen, wenn wir daran glauben, dann muss Jesus auferstanden sein. Deswegen schreibt Paulus auch nochmal später, dass unser Glaube völlig sinnlos und unsere Predigt völlig inhaltslos ist, wenn wir nicht daran glauben, dass Jesus auferweckt worden ist. Und ich stimme dem überein, was auch Markus Söder 2018 sagt. Die Frage, ob man an die Auferstehung glaubt oder nicht, ist die entscheidende Frage, ob man Christ ist oder nicht. Und deswegen glaube ich, wir können durch Krisen gehen, wenn wir eine begründete Hoffnung haben. Und zwar die begründete Hoffnung, dass Jesus alles in der Hand hat, weil er auferstanden ist und deswegen auch uns in Krisen darauf den Blick werfen möchte, dass wir uns an ihn wieder festhalten, statt an unseren Sicherheiten festzuhalten. Und er wird uns immer wieder in Krisen bringen. Charlotte Link hat eine Krise erlebt in ihrem Leben, das ist die meistgelesene deutsche Autorin mit Romanen und sie hat ihre Schwester verloren, mit der sie sehr, sehr engen Kontakt hatte. Und sie sagt darüber, in dieser Zeit der Krise, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben sind meine ganze Hoffnung. Und diese Hoffnung in Krisen brauchen wir wirklich, um durchzukommen. Vielleicht ist das gerade für dich gar nicht so eine große Krise, aber wir werden Krisen erleben in unserem Leben. Und wir haben in unserer Gemeinde ein paar Leute jetzt ein Video aufnehmen lassen, ein Zeugnis geben lassen, wie sie diese Hoffnung auf Jesus, dass Jesus auferstanden hat, durch ihre Lebenskrisen gebracht hat. Und das wollen wir jetzt schauen und uns davon inspirieren lassen.
Moin, liebe Freundinnen und Freunde. Ich bin Liko und möchte durch dieses Video meine aktuelle Lage erzählen. Ich ursprünglich komme aus Indonesien und bin im September 2019 nach Deutschland gekommen. Bei heutiger Bedingung ist mir es schwierig, weil meine Familie noch in meiner Heimat sind. Ich vermisse ja sich. Sie dürfen dennoch jetzt nicht mitkommen. Es ist im Moment mit eher nur über Videocall zu Unterhaltung möglich. Die sind meine Frau und meine Tochter. Und nun, was soll ich jetzt machen können? Ich muss nur an Jesus glauben und um eine Kraft bitten und tun, was ich tun kann. Jesus hat mir ja in meinem Leben ungezählt geholfen und erfüllt mich immer mit Gnade und Liebe. Deshalb vertraue ich jetzt auch bei dieser Situation in Jesus, dass ich mit Hilfe des Vaters durchgehen kann. Trotz der ungünstigen Bedingungen habe ich immer die Hoffnung an Jesus auf künftig bessere Situation. In Bibel Jesaja 41, Vers 10: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich ja, ich helfe dich ja. Ich halte dich mit den Rechten meiner Gerechtigkeit.
Wir haben vor gut 1,5 Jahren unser drittes Kind, unseren Sohn in der 23. Schwangerschaftswoche verloren. Und ja, das ist eine Zeit, die wir erlebt haben als eine der schlimmsten Zeiten in unserem Leben. Wir waren ein paar Tage im Krankenhaus und haben ja gehofft und gebangt. Und ja, zwischendurch gab es nochmal Momente, wo es gut aussah. Und dann gab es den einen Abend, wo ich irgendwie schon wusste, irgendwas stimmt nicht. Und mich überfiel Angst und Panik. Und ich war alleine in dem Moment. Max war zu Hause. Und ich habe mich zu Gott hingewendet. Ich habe Lobpreislieder gehört. Unter anderem ein Lied, das nennt sich Be Still. Und da heißt es einfach, sei still, ich habe alles unter Kontrolle. Und die Zusage durfte ich in dem Moment für mich annehmen und habe gemerkt, wie Gott mir die Angst wirklich genommen hat in dieser Situation und wie er mich mit Frieden erfüllt hat, ja, die ganze Nacht hindurch. Und ich wusste schon relativ früh, dass wir unseren Sohn verlieren werden, noch bevor es den Hebammen und Ärzten klar war. Die hatten alle noch Hoffnung, aber ich hatte schon den Frieden damit und mich schon darauf eingestellt, dass wir unseren Sohn verlieren würden und konnte das einfach auch abgeben und vertrauen, dass Gott die Situation total unter Kontrolle hatte. Und das hat mir wirklich echt geholfen in dieser Nacht. Es hat mir geholfen, auch in der Zeit danach. Einfach die Hoffnung, die Gott mir gegeben hat, dadurch, dass ich auch wissen darf, dass unser Sohn bei ihm im Himmel ist.
Hallo, mein Name ist Daniel Müller. Meine letzte Krise war, als ich von meinem Heimatland Eritrea vor 5 Jahren durch die Sahara und Mittelmeer geflüchtet war, habe ich die in der Sahara oder in Libyen zwischen meinem Heimatland und Mittelmeer erlebt. Das war die Situation, wo ich auch Kinder sterben sah oder Leiche einfach auf dem Sand so verstreut, dass sie niemand vergraben werden. Und das war die Situation, wo ich auch wie von Menschen solche Situationen zu erleben für mich so schwer gefühlt hat. Aber in dem Moment hat mich so eine Gott gespürt, dass er mir Hoffnung gibt und dass es immer die gute Seite von Gott auch bei uns ist. An dem Moment, wo ein Tag von unseren Schmuggler oder die Schmuggler vor uns gehalten haben, haben uns betrogen und vor mehr Geld. Und die anderen Schmuggler kamen, wir mussten mehr Geld zahlen. Und an dem Moment hat er auch ein Freund von mir gesagt, ach, wenn Gott wirklich gibt, er muss doch in die Sahara geben. Und das ist, weil Gott groß ist und gehört alles zu ihm. Und das war einer, die Satz, die mir auch so genau getroffen hat. Gott lebt überall und er gibt die Hoffnung. Er ist auch treu vor die Leute, die vor ihm treu sind und an ihm glauben. Und das war die Wort oder die Hoffnung, die mir in meiner Krise so stark macht, auch bis heute an. Gott ist groß und treu und er handelt nicht wie Menschen, er ist einfach dasselbe und er bleibt in alle Situationen, in alle Krise derselbe Gott, der auch immer war.
Wie reagierst du auf Krisen? Ich finde es total cool, wie wir es gerade gehört haben. Gott bleibt der Gleiche. Gott ist in Kontrolle. Er verändert sich nicht. Und gerade in Krisen wenden wir uns an Gott, weil wir merken, wir haben nicht alles unter Kontrolle. Und ich glaube, das will er auch damit erreichen. Und vielleicht ist genau das die zwei Möglichkeiten, wie wir jetzt auf diese Krise reagieren können. Du kannst als erstes dich von Angst und Sorge und Argwohn irgendwie dein Herz belasten lassen und zum Sorgenträger werden und bleiben und irgendwie nur hoffen, dass diese Zeit vorbeigeht. Oder wir können diese Perspektive der Auferstehung bekommen, dass Gott alles unter Kontrolle hat, dass er seinen Sohn auferweckt hat, dass Jesus lebt, dass er das Beste für uns möchte, einen Plan für dein Leben hat und dass wir aus seiner Perspektive lernen, jetzt die Möglichkeiten und Chancen zu sehen, auch wenn uns Dinge fehlen, auch wenn wir das nicht in Abrede stellen wollen, dass Dinge auf uns zukommen, wo wir noch gar nicht wissen, was passiert, dass wir vielleicht auch jetzt über Kurzarbeit oder sowas betroffen sind oder vielleicht sogar jemand krank ist aus unserer Familie, aber dass wir trotzdem uns an Gott festhalten und zu einem Hoffnungsträger werden. Sind wir Sorgenträger oder Hoffnungsträger? Wenn du möchtest, kannst du nachher am Ende des Videos auch die Zeugnisse nochmal in kompletter Länge sehen. Und vielleicht bist du jetzt jemand, der lebt tatsächlich in dieser Angst und dieser Sorge. Der hat sich sehr viel schon mit negativen Nachrichten jetzt in dieser Krise beschäftigt. Dann möchte ich dich herausfordern, schau dir mal genau die Argumente der Auferstehung an und fang an, dein Herz zu öffnen für Jesus, dass er wirklich auferstanden ist und dass seine Hoffnung in dein Herz reinkommt, eine begründete Hoffnung, dass es wirklich vernünftig ist zu glauben, dass Jesus auferstanden ist. Wir haben dir in der Beschreibung des Videos einen Link reingestellt, wo du mal die Argumente gegenübergestellt siehst, mit wirklich wissenschaftlichen Argumenten argumentiert, warum Jesus sehr wahrscheinlich auferstanden ist. Und das gibt dir Hoffnung und diesen Blick, dass Jesus mehr mit uns vorhat. Und dann wünsche ich dir, dass du, wenn du diese Hoffnung vielleicht schon hast und mit Jesus unterwegs bist und als Christ lebst und du trotzdem merkst, dass sich das irgendwie beschwert und einengt, dass du die Möglichkeiten siehst und die Varianten und kreativ wirst, was du jetzt mit dieser Krise machen kannst. Und dass du aktiv wirst, wie die Frauen, und überlegst, was können wir jetzt machen? Und dass du automatisch in diesem Aktivwerden rauskommst aus dieser Trauer und Sorge und Jesus dir begegnet als der Auferstandene und dir zeigt, was dran ist für diese Zeit jetzt. Ich wünsche mir einfach, dass wir als Christen einen Unterschied machen, dass wir Hoffnungsträger werden, dass wir uns beteiligen an Aktionen hier in Kiel, in unserer Region oder dort, wo wir sind. Kiel hilft Kiel. Dinge, wo wir sagen, ey, da passieren richtig gute Dinge, da werden Menschen kreativ in der Krise. Und ich wünsche mir, dass wir das auch sind. In unserer Ehe, in unseren Beziehungen, in der WG vielleicht, in einem Studentenwohnheim, wo können wir Beziehungen intensivieren, wo wir sowieso mit Leuten in einem Haushalt abhängen, wie können wir Menschen über digitale Möglichkeiten erreichen, was können wir tun für unsere Stadt. Ich wünsche mir, dass wir einen Unterschied machen und ich träume davon, dass wir Hoffnungsträger werden in einer Krisenzeit und dass wir die Liebe und die Hoffnung, dass Jesus das Beste für uns vorhat, auch an andere Menschen weitertragen. Und wenn wir jetzt gleich drei Lieder hören werden, dann wünsche ich mir, dass du dein Herz öffnest für Jesus, der dir diese Hoffnung schenken möchte, dass wir in Krisen auf ihn schauen können. Wir singen jetzt diese drei Lieder gemeinsam und du kannst es dir in deinem Wohnzimmer gemütlich machen und lass die Texte auf dich wirken, dass Jesus unsere Hoffnung lebt.